Herzlich willkommen zu den Mediennews für den Mittwoch, den 13. Juni. Und wir blicken voraus auf ein Großereignis, das in Russland stattfinden wird. Dort wird morgen die WM eröffnet. Und anlässlich dessen fragen wir uns jetzt nicht etwa, wie es da mit dem Fußball bestellt ist, sondern vielmehr mit der Pressefreiheit in Zeiten der WM und vor allem darüber hinaus auch in Russland selbst. Außerdem blicken wir auf Medienberichterstattung über Großdemonstrationen, wie etwa am 27.05. in Berlin, als zehntausende Menschen gegen die AfD demonstrierten. Die Zahlen, die da veröffentlicht wurden, die weichten sehr stark voneinander ab. Und vor allem konnte man nun die Zahl der Polizei im öffentlichen Diskurs wahrnehmen. Eine Zahl, die aber nicht repräsentativ für die tatsächlichen Menschen ist, die da auf der Straße waren. Und wir blicken auch auf ein Ereignis, das ein Jahr schon zurückliegt, aber noch immer nicht aufgearbeitet ist. Den G20-Gipfel in Hamburg. Dazu ist jetzt ein Film erschienen, der eine Gegenthese vertritt zur weitläufigen Meinung, dass jetzt vor allem die Straftaten zum G20 interessieren sollten, statt die begangene Polizeigewalt. Der Film G20 Festival der Demokratie blickt aber genau auf die fraglichen demokratischen Verhältnisse und wie sie durch die Polizei eben entdemokratisiert wurden zum G20. Das gibt es hier in den Mediennews, aber zunächst einmal der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder. Wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Der Europäische Rechnungshof brachte vergangene Woche einen Bericht heraus, demnach Deutschland zwar noch im europäischen Mittelfeld liege, in Zukunft aber Probleme bekommen könnte. Dem Bericht zufolge sei es möglich, dass Deutschland das angesetzte Ziel erreichen könne. So sollen bis 2020 alle deutschen Haushalte mit 30 MB pro Sekunde versorgt werden. Das von der vergangenen Bundesregierung angesetzte Ziel von 50 MB pro Sekunde bis Ende 2018 wurde bereits fallen gelassen. Besonders kritisch sei der Einsatz von Vectoring-Technologie. Diese Technologie, basierend auf Kupferleitungen, sei zwar als Übergangslösung ausreichend, Vectoring habe aber wenig Verbesserungsmöglichkeiten für schnelleren Datenverkehr. Außerdem sei Vectoring kritisch, da technikbedingt immer nur ein Technikunternehmen Zugriff auf die Strecke zwischen Verteilerkasten und Hausanschluss habe, was den Wettbewerb einschränke. Zukunftssicherer wäre der Einsatz von Glasfaserkabeln sowie von Kabelnetzen. Diese könnten auch höhere Datengeschwindigkeiten erreichen, als es bei Vectoring möglich wäre. Außerdem sei problematisch, dass es hierzulande zu wenig Wettbewerb gäbe. Dadurch ergeben sich Probleme beim Anbieterwechsel. Probleme gibt es auch bei der Koordination des Breitbandausbaus, da die Verantwortung für die Umsetzung zwar bei den Ländern und Kommunen liege, die Förderung jedoch auf Bundesebene erfolge. Geld werde zwar bereitgestellt, es werde aber nur ein Bruchteil davon genutzt. Der Standard.at schreibt, dass seit 2015 der Bund zwar rund 3,5 Milliarden Euro für Projekte genehmigt habe, es sei aber bis Ende Mai nur ein kleiner Teil davon genutzt worden. Kritiker von den Grünen sehen die Verantwortung dafür beim ehemaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Die Kritiker sagen, Dobrindt habe das Förderprogramm zu kompliziert gestaltet, womit insbesondere kleine Städte und Gemeinden Probleme hätten. Deswegen seien viele Projekte nicht über die Beratungsphase hinausgekommen. Die Landkreise begründen die niedrige Inanspruchnahme der Fördermittel damit, dass nur fertiggestellte Projekte abgerechnet werden können. In der Schweiz stimmten 73% der Schweizer in einer Volksabstimmung für Blockaden unlizenzierter Online-Glücksspielanbieter. Davon berichtet heise.de. Die Abstimmung richtete sich gegen das Geldspielgesetz, welches im März 2017 beschlossen wurde. Das Gesetz sehe vor, dass Firmen Blockaden für unlizenzierte Software einführen sollen. Allerdings stimmte die Mehrheit für das Geldspielgesetz und damit auch für die Sperrungen. Die Abstimmung wurde von den Jugendorganisationen der Schweizer Parteien beantragt, mit Ausnahme der christlich-demokratischen Parteien. Abgestimmt haben dabei aber nur rund 30% der Bevölkerung. Die Blockade solle dadurch umgesetzt werden, dass Provider eine Sperrinfrastruktur einrichten sollen. Dazu werden von Schweizer Behörden schwarze Listen mit verbotenen Webseiten herausgegeben. Kritiker befürchten, dass die geplanten Webseitensperren als Vorbild für andere Blockaden dienen können. Außerdem werde mit den schwarzen Listen die nötige Infrastruktur für weitere Sperren geschaffen. Im Schweizer Bundesrat gäbe es bereits einen ersten Entwurf zur Urheberrechtsreform, bei dem auch Blockaden für Webseiten vorgeschlagen wurden. Google veröffentlicht ein Android-Feature, welches eine verschlüsselte Kommunikation zwischen App-Entwicklern und Android-Nutzern ermöglichen soll. Davon kann man auf dem Developers-Blog von Android lesen. Dort stellte Google das Projekt Capillary vor. Bisher sei die Kommunikation zwischen Nutzern verschlüsselt, die Kommunikation zwischen Entwicklern und Nutzern war allerdings standardmäßig unverschlüsselt. Entwickler mit guten technischen Kenntnissen im Bereich der Verschlüsselung war es allerdings möglich, die Nachrichten selbst zu verschlüsseln. Um allen Entwicklern eine verschlüsselte Kommunikation mit den Nutzern von Android-Geräten zu ermöglichen, habe Google nun das Open-Source-Projekt Capillary vorgestellt. Mit Capillary soll es möglich sein, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorzunehmen. Außerdem beinhaltet Capillary eine Option, mit der Push-Benachrichtigung verschlüsselt blieben, bis das Smartphone entsperrt werde. Damit werde es möglich, Push-Benachrichtigungen mit sensiblen Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen, sollte das Smartphone gestohlen werden. Von den Änderungen können auch ältere Geräte profitieren, bis zum Betriebssystem Android KitKat. Unverändert bleibt, dass die Nachrichten der App-Entwickler über die Server von Google an das Smartphone gelangen. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Überall wird für die Fußball-WM geworben. An dem ein oder anderen Auto sieht man Deutschland-Fähnchen, Fußballspieler preisen auf Werbeplakaten diverse Kosmetika an. In der Zeitschrift der Deutschen Bahn findet man Berichte aus dem vermeintlich unentdeckten Russland. Im ZDF-Trailer für die WM spielt eine alte Frau Fußball mit einem Kohlkopf. Auf dem Roten Platz in Moskau wird der Rasen ausgerollt. Der Blick der Medien und der Medienschaffenden richtet sich auf Russland. Manchmal ist dieser Blick aber etwas verzerrt, meint Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen.
Also wenn man als ausländischer Journalist nach Russland kommt und nicht so viel über das Land weiß, hat man vielleicht zuerst gar keinen so schlechten Eindruck. Ich habe von manchen Kollegen gehört, die dann immer sagen, nö, ich war da, ich habe recherchiert, mir ist gar nichts passiert oder es war gar nicht so schlimm. Und das ist ein bisschen eine gefährliche Argumentation, weil sich natürlich die Behörden dort zum Teil dann Mühe geben, einen guten Eindruck zu erwecken für die Gesprächspartner. Und was ausländische Journalisten oft gar nicht merken, ist, wie stark ihre Gesprächspartner eingeschüchtert werden. Also es ist jetzt gerade vor der WM massiv Druck ausgeübt worden von Seiten des Geheimdienstes oder der Innenministeriumsbehörden auf sozusagen kritische Leute, also Leute aus der Fanszene, aus der Ultraszene, Menschenrechtsaktivisten, LGBT-Aktivisten, dass sie sich bitte nicht gegenüber ausländischen Medien äußern oder dass sie ja wissen, was das für Konsequenzen hat. Also wir weisen ausländische Journalisten immer sehr stark darauf hin, dass sie beachten müssen, ihre Gesprächspartner zu schützen, weil es halt tatsächlich sein kann, es für den Journalisten, der aus dem Ausland kommt und einen Bericht macht über Russland, ist dann erstmal auf den ersten Blick nichts Schlimmes, was ihn einschränkt. Aber wenn der Bericht ausgestrahlt ist und der Journalist zurück in seinem Heimatland, passiert es sehr oft, dass diejenigen, die mit ihm gesprochen haben, dann Probleme bekommen. Deswegen herrscht einfach allgemein ein ziemliches Klima der Einschüchterung.
Und diese Einschüchterung findet aber nicht nur gegenüber den Gesprächspartnern von ausländischen Journalisten statt, sondern eben auch gegenüber von russischen Journalistinnen und Journalisten selbst. 7 von ihnen haben aktuell die Gitterstäbe vor den Augen. Sie sitzen allein wegen ihrer Tätigkeit als Medienschaffende im Gefängnis. 5 von ihnen sind in Städten inhaftiert, in denen die WM stattfindet oder wo Mannschaften während der WM untergebracht sind. Aber nicht nur Journalistinnen und Journalisten sind in Russland von Repressionen betroffen.
Zum Beispiel in Tschetschenien, wo die ägyptische Mannschaft ihr Quartier haben wird, ist der Leiter der einzigen verbliebenen Menschenrechtsorganisation in Gefangenschaft seit Januar. Da ist überhaupt noch nichts passiert und da würde mediale Aufmerksamkeit in einzelnen Fällen sehr, sehr stark helfen.
Die Möglichkeiten, Medienschaffende und Aktivisten und Aktivistinnen zu inhaftieren, Medien und auch nur die Verbreitung von Informationen einzuschränken, die sind in Russland sehr weitreichend. Zum Beispiel gibt es seit 2013 die Möglichkeit, bestimmte Internetseiten oder Inhalte ohne Gerichtsbeschluss zu sperren, wenn diese, so steht es im Gesetz, zu Massenunruhen, extremistischen Aktivitäten oder zur Teilnahme an nicht genehmigten Veranstaltungen aufrufen, welche die öffentliche Ordnung stören. Außerdem gibt es eine schwarze Liste, das sogenannte Register, von Seiten, die zu blockieren sind oder von denen Inhalte entfernt werden müssen. Im Februar standen über 100.000 Einträge auf dieser schwarzen Liste. Zudem ist es verboten für Medienschaffende, den Interviewpartner oder in Kommentaren Schimpfwörter zu benutzen. Welche Schimpfwörter das sind, weiß man nicht. Dafür gibt es nämlich keine Liste. Reporter ohne Grenzen haben eine Aktion gestartet, um auf solche Gesetze und die Lage für Journalistinnen und Journalisten in Russland aufmerksam zu machen. Die Aktion heißt The Unofficial Football und wurde am Dienstag vor der russischen Botschaft in Berlin vorgestellt. Auf der Webseite theunofficial.football-de sieht man zuerst eine 3D-Darstellung von einem weitgehend weißen Fußball,
Auf dem Ball verteilt sind graue, stark verpixelte Bilder. Wenn man den Fußball mit der Maus etwas dreht, werden die Bilder sichtbar. Sie zeigen unter anderem die Gesichter von Medienschaffenden und Medienaktivisten aus Russland. Darunter Alexander Sokolov, der im Gefängnis sitzt, Pavel Durov, der führende Kopf hinter dem Messenger-Dienst Telegram, Natalia Sindejewa, die versucht, einen unabhängigen Fernsehsender weiter zu betreiben, und Galina Timtschenko, eine Journalistin, die im Exil arbeitet. Sie repräsentieren die Themen, denen sich die Fußballwelt während der WM eher wenig widmet. Auch die FIFA, die den Pokal der WM übergibt, und der Deutsche Fußballbund haben sich in der Öffentlichkeit leider sehr wenig über die Situation der Pressefreiheit in Russland geäußert.
So etwas soll stattfinden. Es birgt auch eine große Chance der Öffnung, wenn Menschen einfach zusammenkommen in Russland mit verschiedenen anderen Leuten aus allen Kontinenten. Aber man muss einfach wissen, wie die Verhältnisse in dem Land wirklich sind. Und da sind die FIFA und der DFB noch sehr, sehr zögerlich und könnten weitaus mehr machen. Und es haben auch öffentliche Äußerungen oder zum Beispiel Treffen einen großen symbolischen Wert für Organisationen, die zum Beispiel in Russland unter Druck stehen. Also wenn sich jetzt DFB-Vertreter treffen würden mit verfolgten Journalisten oder mit unabhängigen Medien dort vor Ort und es nicht nur so hinter verschlossenen Türen täten, sondern auch wirklich so offen und selbstbewusst sagen würden, wir unterstützen das, weil wir stehen hinter zum Beispiel Pressefreiheit und Fotos machen würden, das wäre für die Leute dort vor Ort ein sehr, sehr großes Zeichen der Unterstützung, und das fehlt uns.
Obwohl die Welt nach Russland blickt, scheinen wenige genau hinzusehen. Das ist nicht nur schade, sondern beinahe fahrlässig, wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten und welche Verantwortung Vertreter von Medien oder der FIFA haben. Andererseits ist klar, dass Berichterstattung allein nichts grundlegend ändert. Denn auch 2014 zu den Olympischen Spielen hatte die Welt nach Russland geblickt. Damals wurden die Mitglieder der Band Pussy Riot wieder freigelassen.
Es ist natürlich eine große Gefahr, und das beobachten wir auch immer wieder bei so Großereignissen in diversen Ländern, die autokratisch regiert sind, dass dann der mediale Fokus auf diesem Land ist, das Land sich zum Beispiel pro forma etwas öffnet, was bei Russland jetzt nicht wirklich geschehen ist, aber dass dann die Situation eigentlich, wenn das Ereignis vorbei ist und die Kameras wieder abziehen, im besten Falle gleich bleibt, in den meisten Fällen aber sogar noch schlimmer wird, und dass dann diejenigen, die sich während der WM oder der Olympischen Spiele oder so eines Ereignisses gewagt haben, über die Verhältnisse in ihrem Land zu sprechen, dass die dann noch stärker unter Druck geraten.
Nichtsdestotrotz sollte man sich informieren und Aufmerksamkeit erzeugen. Vielleicht kann man in einer solidarischen Kneipe vor dem nächsten Public Viewing mal ein Kurzreferat über die Lage der Pressefreiheit in Russland mit einplanen und darauf aufmerksam machen, dass Fußball alles andere als unpolitisch ist. Schließlich ist es ein mediales Großereignis, in dem Milliarden von Euro versenkt werden. Allein dafür wurden in Russland 11 Stadien gebaut oder rekonstruiert. Wer diese Stadien tatsächlich gebaut hat, unter welchen Bedingungen oder wofür die Rohstoffe dafür kamen, das ist der nächste von vielen Punkten, der droht, in der Berichterstattung und in den Zuschauerköpfen unter Nationalfahnen, Biergläsern und russischen Klischees unterzugehen.
Und von einem medialen Großereignis jetzt zu einem zurückliegenden medialen Großereignis im Tweet der Woche.
Tweet der Woche.
Und in unserem Tweet der Woche blicken wir gar nicht auf einen ganzen Diskussionsverlauf, sondern eigentlich nur auf einen Tweet, der ein Nachdenken angestoßen hat, und zwar bei dem Journalisten der Zeit Online und Blogger Till Eckert. Und dabei geht es um die Frage, warum Medien die Zahlen der Polizei von Großereignissen 1:1 übernehmen. Und dazu wurde Folgendes getwittert.
Wann hat das angefangen, dass @Tagesschau, @Tagesthemen, @Heute und @HeuteJournal bei Demonstrationen die Zahlen der Polizei 1:1 übernehmen? Früher, als ich noch da arbeitete, galt die Regel Schnitt von Veranstalter und Polizei.
Das schrieb die langjährige Journalistin Ursula Bub über die Zahlen, die über den Protest gegen einen AfD-Aufmarsch in Berlin veröffentlicht wurden. Das war ein Twitter-Post von ihr am 27.05. am Abend, als dann nämlich die Zahlen veröffentlicht wurden über den Protest an dem Wochenende, als zehntausende Menschen auf 13 Gegendemonstrationen in Berlin gegen die AfD auf die Straße gingen. Die Polizei hatte da eine Schätzung von 25.000 Menschen veröffentlicht. Wer sich die Bilder der Gegendemonstration genau anschaut, kommt zu einem anderen Ergebnis, und zwar zu dem, dass die Zahl viel zu gering angesetzt war. Darauf weist dann eben auch der Zeit-Online-Redakteur Till Eckert in einem Blogbeitrag hin, und darin stellt er die Frage auf, warum Medien die Zahlen der Polizei 1:1 übernehmen und riskieren, die Realität zu verzerren. Er hat da selbst nachrecherchiert und kommt mittels eines Map-Checking-Tools auf 57.000 Menschen, die sich an den Demonstrationen beteiligt haben. Die Veranstalter und Veranstalterinnen, die sprachen sogar von 70.000 Menschen. Und dennoch haben viele große Medienhäuser die Zahlen der Polizei genutzt und auch noch auf die Headline in ihren Artikeln gebracht. So war die 25.000 Menschenzahl etwa bei Spiegel Online, bei RP Online, bei Focus, bei der Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung, dem Tagesspiegel und dem RBB als Headline zu lesen. Wenn man sich nun anschaut, wie die Polizei zu solchen Zahlen kommt, wird klar, dass eine Übernahme dieser Zahlen einen verzerrenden Effekt auf die Proteste hat. Till Eckert schreibt, dass nämlich laut einem Sprecher der Polizei Berlin die angegebene Zahl von 25.000 auf Erfahrungs- und Schätzwerten beruhte. Es sei nicht genau gezählt worden. Das sei für die Polizei gar nicht möglich gewesen, weil die Fluktuation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen so hoch war. Der Sprecher habe dann auch zugegeben, dass in der Regel die Zahl bei solchen Protesten eher steige, als dass sie sinke, und dass die Polizei selber dann intern davon ausging, dass mehr als 25.000 Menschen an dem Tag in Berlin bei den Gegenprotesten waren. Die Zahl, die hätte ja auch gar nicht laut dem Sprecher an die Öffentlichkeit gelangen sollen, sie sei nur für interne Einsatzkoordination gedacht gewesen. Die Polizei verweise sogar immer auch auf die Zahlen der Veranstalter, wenn sie denn gefragt werde. Dennoch ist die Zahl nun in allen Medien gelandet und wurde 1:1 übernommen. Sie wurde auch präsenter platziert als die Zahlen der Veranstalter, die im Übrigen auf Nachfrage eine genaue Aufschlüsselung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demonstrationen herausgeben. Und wenn man sich anschaut, wie manche Veranstalter gezählt haben, dann sind diese Methoden sehr viel genauer als die Zahl der Polizei. Das zeigt sich, dass zahlreiche Journalisten und Journalistinnen für ihre Artikel Zahlen nicht mehr selber recherchieren. Sie werten weder Bild- noch Videomaterial aus, noch fragen sie die Zahlen bei den Veranstaltern und Veranstalterinnen ab. Aus einem fraglichen Grundvertrauen heraus werden dann einfach die Zahlen der Polizei veröffentlicht. Damit suggerieren Medien, dass die Polizei die einzig valide Quelle für Teilnehmer und Teilnehmerinnenzahlen bei Großveranstaltungen sei. Aber das ist sie eben nicht. Und die Folge einer solchen Berichterstattung liegen auf der Hand, denn es macht einen Unterschied, ob man nun über 25.000 Menschen oder 70.000 Menschen oder etwas dazwischen drin schreibt. Erst recht, wenn diese Zahl als offiziell angegeben wird. Diese Zahl, die zeigt nämlich auch den Protestwillen der Bevölkerung in diesem Fall gegenüber der AfD. Und die Zahl beziffert demokratisches Engagement. Und die Zahl, die zeichnet ein politisches Stimmungsbild, das sich womöglich weit über Deutschland hinaus verbreitet. Das zeigte sich ja auch, weil selbst Al Jazeera über diese Demonstrationen berichtete. Es ist gefährlich, mit fragwürdigen Zahlen zu hantieren, weil sie die Realität verzerren können. Und sie entsprechen vor allem keinen journalistischen Standards der Berichterstattung, etwa der journalistischen Sorgfaltspflicht. Der Fall von dem 27.05. in Berlin, der wirft wichtige Fragen auf, etwa welche Zahlen können oder sollten Journalisten und Journalistinnen vertrauen, und ist es zeitgemäß und sinngemäß, von offiziellen Zahlen zu sprechen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, realitätsgetreu zu berichten? Till Eckert schlägt da einige Methoden vor, wie man denn mit diesen unterschiedlichen Zahlen umgehen könnte. Etwa einen Schnitt der Zahlen bilden, wie es auch schon Ursula Bub in ihrem Tweet vorgeschlagen hat. Dann heißt es nämlich nicht mehr offiziell von Zahlen der Polizei zu berichten, sondern eben der Schnitt aus Polizei und den Angaben der Veranstalter und Veranstalterinnen wäre in dem Fall tatsächlich eine sehr nahe Zahl gewesen, die an diesem gemessenen 57.000, wenn man mit einem Mapping-Tool zählt, nämlich auch da herankommt. Ein weiterer Vorschlag ist vielleicht einfach ein von und bis zu nutzen. Dann wären eben bis zu 70.000 Menschen am 27.05. in Berlin gegen die AfD auf die Straße gegangen. Das kommt der Realität dann auch am nächsten. Und diese bis zu 70.000 Menschen standen damit bis zu 8.000 AfD-Mitgliedern gegenüber. Das sind die Vorschläge von Till Eckert, wie man in der Berichterstattung über solche Großereignisse dann auch die Realität besser abbilden kann, als indem man einfach auf Zahlen der Polizei vertraut, diese 1:1 übernimmt und damit vielmehr solche Proteste kleiner macht, als sie tatsächlich waren. Ein weiteres Beispiel, an dem Medien die Deutung der Polizei 1:1 übernommen haben, waren die Ereignisse zum G20-Gipfel in Hamburg. Ein Film will nun eine Gegenöffentlichkeit zur weitläufigen Berichterstattung herstellen. Diesen Film möchte ich Ihnen hier vorstellen. Ein Festival der Demokratie sollte er werden, der G20-Gipfel in Hamburg vor knapp einem Jahr. So hatte der Hamburger Innensenator Andi Grote den G20-Gipfel jedenfalls angekündigt. Über 30.000 Polizisten und Polizistinnen waren in der Stadt, um das G20-Treffen zu schützen. 100.000 Menschen kamen, um dagegen zu demonstrieren. Zu einem Festival der Demokratie wurde der Gipfel nicht. Das belegen die Bilder von Polizeigewalt und von Ausschreitungen. Diese Bilder sind nun auch in einem Dokumentarfilm verewigt. Und der greift im Titel die Aussage von Andi Grote auf. G20, Festival der Demokratie, so nennt sich der Film von dem Journalisten Lars Kollross und der Künstlerin Alexandra Zaitsever. Sie zeigen in ihrem Film kritisch und subjektiv die Situation während der Gipfeltage, insbesondere den Umgang der Polizei mit den freiheitlichen Grundrechten. Sie bebildern die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in teils dramatischen Aufnahmen und sie arbeiten die juristischen und politischen Folgen mittels Interviews auf. Dazu sprachen die Filmemacher und Macherinnen mit Aktivisten, einer Linksabgeordneten der Hamburger Bürgerschaft, einem kritischen Polizisten und einem Hamburger Unternehmer. Herausgekommen ist der Film G20, Festival der Demokratie.
Also, dass die Polizei so ein eigenständiger Player in diesen Tagen wird, das hat man natürlich mal durchgespielt, aber da habe ich in dieser Intensität eigentlich nicht mit gerechnet.
Herr Duda hat eine lange Geschichte in Hamburg. Er ist bekannt dafür, dass er keinen Deeskalationskurs kennt.
Es ist bodenlos, es ist unseriös und es ist eine Leichtfertigkeit, wie hier auch mit den Rechtsgütern von Gesundheit, natürlich auch Eigentum, aber auch der Versammlungsfreiheit und anderen Dingen von den Staatsamtsträgern umgegangen worden ist. Sie vertrauten den Hardlinern der Polizei Hamburg.
Wir haben ja faktisch als irgendwie linke Aktivisten versucht, das geltende Recht vor der Polizei zu verteidigen.
Das ist natürlich erstmal grundsätzlich rechtswidrig, wenn die Polizei sich verweigert. Und es ist nicht nur rechtswidrig, sondern es hat natürlich dann auch schnell den Anschein der Willkür. Es passt aber so ein bisschen insofern ins Bild, als dass natürlich das viel einfach auch um Macht geht.
Der Anwalt Lino Peters zu seiner Einschätzung über den Polizeieinsatz zum G20-Gipfel in Hamburg. Und das waren nur ein paar Eindrücke aus dem Film G20, Festival der Demokratie. Der Titel des Films wirkt im Abgleich eben mit dessen Inhalt und den Bildern, die gezeigt werden, geradezu zynisch. So zynisch, wie die Aussage von dem Innensenator Andi Grote nur gemeint sein konnte. Lars Kollross erklärt, inwiefern der G20 ein solches Festival der Demokratie aus seiner Sicht war oder werden konnte.
Ja, also ich möchte mal behaupten, dass als Andi Grote gesagt hat, dass G20 ein Festival der Demokratie wird, dass er zu diesem Zeitpunkt schon gewusst haben müsste, dass das so wird. Oder dass er ein ziemlich krudes Bild davon hat, was die Demokratie aussieht. Also, dass es zu massiven Grundrechtseinschränkungen kommen wird, war ja schon sehr weit im Vorfeld absehbar. Es gab ja diese riesige Demonstrationsverbotszone mit 38 Quadratkilometern. Es wurde massiv jeglicher Protest kriminalisiert. Es wurden Leute eingeschüchtert und so. Also, es gab diese Hausdurchsuchungen im Vorfeld. Es gab irgendwie öffentliche Steckbriefe von Seiten des Verfassungsschutzes, also einfach nur dafür, dass sie Demonstrationen organisieren. Also das fand ich schon ein ziemlich krasse Vorzeichen. Und da war schon klar, und ja, spätestens mit Hartmut Dudde war als Gesamteinsatzleiter, der einfach schon mehrfach Demonstrationen so beendet hat oder behandelt hat, dass im Nachhinein Gerichte gesagt haben, das war nicht in Ordnung und dass genau dieser Mensch Gesamteinsatzleiter wurde. Damit war eben klar, dass Grundrechte einfach mal außer Kraft gesetzt werden, dass die auch nicht zählen.
Der Film von Lars Kollross thematisiert die Gewaltspirale, die bereits vor dem Gipfel durch Behörden wie das Landesamt für Verfassungsschutz und eben die Wahl des Gesamteinsatzleiters Hartmut Dudde in Gang gesetzt wurde. Die Grundaussage des Films ist die, dass die Einsatzleitung von Anfang an auf Konfrontation gesetzt hat und dadurch die Situation unnötig zugespitzt wurde. Dann haben sich die aufgestauten Aggressionen auf beiden Seiten entladen. Diese Aussage ist als Gegenthese zur öffentlichen Darstellung der G20-Ereignisse zu verstehen. G20 Festival der Demokratie ist ein subjektiver Film, in dem Lars Kollross auch seine eigenen Erfahrungen von G20 verarbeitet. Im Film sind Szenen von Polizeigewalt zu sehen und von Gegengewalt. Szenen, die Lars Kollross selbst mit der Kamera eingefangen hat. Zunächst ohne zu wissen, dass daraus ein über Crowdfunding finanzierter Dokumentarfilm wird, der seit März in ausgewählten Kinos läuft.
Für mich war eben eh klar, dass ich aktiv sein werde in irgendeiner Form. Und da ich eben Filme mache, war das irgendwie so das in meinen Augen Sinnvollste, was ich tun kann. Also die Anwesenheit von Filmkameras schon Demonstrationen und Aktionen zu beschützen, Dinge zu dokumentieren und auch so eine Art Berichterstattung zu machen. Also der Plan war eigentlich, wir filmen und machen dann irgendwie kurze Berichterstattung bei YouTube. Das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, bis nach der Welcome to Hell-Demonstration am Donnerstag. Da haben wir auch nochmal einen Film über die Zerschlagung der Welcome to Hell-Demonstration bei YouTube eingestellt. Den haben wir aber am nächsten Morgen wieder gelöscht, weil ich am nächsten Morgen bei Twitter gelesen habe, dass ein kompletter Reisebus in die Gefangensammelstelle gefahren wurde mit Demonstrierenden, mit der Begründung, das wären Menschen gewesen, die bei der Welcome to Hell-Demonstration dabei gewesen wären und damit potenziell kriminelle Personen. Und dann war eben klar, okay, die Anwesenheit bei einer Demonstration wird hier derartig kriminalisiert, wir können jetzt nicht mehr irgendwie Material veröffentlichen. Also dann war klar, okay, wir können das jetzt nicht leisten, alles zu verpixeln und so. Haben wir dann ja erst einen Langfilm gemacht, was auch ein gigantischer Aufwand war. Dass daraus ein langer Film wird, das hat sich erst viel später entwickelt. Also nach der G20-Geschichte konnte ich mich auch erstmal so 2 Monate lang gar nicht mit dem Material auseinandersetzen, weil das schon ziemlich krass war, was ich da auch einfach erlebt habe oder was wir da erlebt haben. Ich meine, wir waren geschützt durch die Kameras halbwegs, also die anderen Leute, die hatten da noch viel krassere Erlebnisse. Und dann haben wir eben mal Interviewanfragen gegeben, haben angefangen Interviews zu drehen und dann war ziemlich schnell klar, okay, das muss ein Langfilm werden und dann war eben auch klar, dann brauchen wir Geld, dann brauchen wir dieses Crowdfunding und ja, jetzt ist der Film fertig seit ein paar Monaten. Extrem erfolgreich.
Erfolgreich und sehenswert wird der Film durch die vielen Protestszenen, die zeigen, wie viele Menschen sich am Wochenende zum G20 nicht von der Polizei haben in ihrem Protest einschüchtern lassen. Sehenswert ist der Film auch, weil er Polizeiagieren so nah wie selten zeigt. Was Lars Kollross mit seinem Film den Zuschauern und Zuschauerinnen über G20 erzählen will, das erklärt er hier.
Zum einen soll er Leuten, die nicht dabei waren, eine andere Perspektive als die, die sie aus den großen Medien haben, bekommen. Also das ist schon meine Gegenöffentlichkeit. Soll einfach das Ganze nochmal kritisch beleuchten und nochmal das Ganze von der anderen Seite erklären. Das andere ist, es soll Menschen, die da waren, eine Stimme geben. Das funktioniert auch ganz gut. Also es wurde mir auch von vielen Leuten, die den Film gesehen haben, gesagt, dass sie jetzt endlich mal ihre Sicht der Dinge erzählt sehen und dass das bisher eben nicht so war. Und das dritte war, also der dritte Gedanke, weswegen es mir auch wichtig war, diesen Film so schnell zu veröffentlichen, war, dass man sich ein wenig in den Diskurs einmischt und den Diskurs am Laufen hält und da auch wirklich mal, dadurch, dass man es eben an die Öffentlichkeit trägt und so, diese Argumente auch wieder in die Öffentlichkeit trägt und sagt, nee Leute, das war nicht so, wie ihr das erzählt und G20 war jetzt auch nicht nur irgendwelche Chaoten, die Autos angezündet haben.
Wer den Film von Lars Kollross und Alexander Zaitseva über den G20-Gipfel und den umstrittenen Polizeieinsatz nun selbst sehen will, hat heute Abend in Halle die Möglichkeit dazu. G20 Festival der Demokratie läuft heute Abend 19 Uhr im Kino Sasi. Weitere Informationen zum Film und weitere Aufführungsorte und Zeiten finden sich unter festival-der-demokratie.de. Und das waren sie, die Mediennews für den 13. Juni. Bis zur nächsten Woche nachhörbar natürlich auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de.